Wir fahren zu den Landwirten raus, wir sprechen mit den Landwirten, wir sind nah bei den Landwirten. Letztendlich ist er die Schnittstelle zwischen Kunden, Mitarbeitern und IT-Abteilungen. Ein Landwirt ist ja sowieso Innovationstreiber schlechthin.
Das Agrar-Digital-Interview. Moderne Landwirtschaft im Gespräch. Mit Erik Meyer.
Moin, liebe Leute, mein Name ist Erik und ich begrüße euch zum Agrar-Digital-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch ja die Innovationen aus der grünen Branche näher bringen und heute ist das Thema Startup dran. Ich habe mir dazu nämlich mal ein Beispiel aus dem Themenbereich Agrarhandel herausgepickt und mit dem Kollegen da mal ein bisschen drüber geredet, wie sein ganzes Businessmodell so entstanden ist und was er da eigentlich noch für Probleme hat und was eigentlich junge Agrarstudenten in Zukunft in so eine innovative Branche mit reinbringen müssen. Deswegen, ja, hört euch das gerne in Ruhe an. Lasst mir einen Kommentar vielleicht da, gebt mir ein bisschen Feedback auf Instagram oder Facebook oder auf der Seite agrar-digital.com und ja, genießt das Interview. Viel Spaß.
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Lasse Domstrei, sitze gerade im wunderschönen Bielefeld. Also Bielefeld gibt's doch. Der alte Mythos stimmt nicht ganz. Bin 25 Jahre alt und komme eigentlich aus dem Landmaschinenhandel, wie wir bei uns in der Familie immer sagen, mein Bonusvater, also der Mann von meiner Mutter, mittlerweile auch 18 Jahre zusammen, hat einen Landmaschinenhandel in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, mit der schönen blauen Farbe New Holland. Und ja, das ist so mein Agrar-Background.
Wo arbeitest du? Was machst du beruflich?
Genau, also ich bin als Geschäftsführer bei den Betriebsmittelhelden tätig. Wir sind eine digitale Plattform für einen Einkauf für Landwirte.
Wie hatte sich dieses Unternehmen dann entwickelt und was war die ursprüngliche Idee dahinter?
Ja, die Idee war eigentlich dahinter von einem von unseren Mitgeschäftsführern, Daniel Potthoff, selber Landwirt, 600 Milchkühe bei uns hier um die Ecke in Steinhagen. Der verschiedene digitale Plattformen vorher schon ausgenutzt hat und gesagt hat, okay, das Angebot, was es so gibt, ist gut, aber ich möchte gerne was haben, was perfekt auf meinen Alltag auf dem Hof integriert werden kann und was ich schnell anwenden kann. Und so sind wir dann nachher alle zusammengekommen. Also Landwirte unter sich treffen sich ja doch immer wieder. Und dann haben wir ja mit verschiedenen Landwirten gesprochen, die Idee so auch gut fanden, mit verschiedenen Landhändlern gesprochen und haben dann mal geguckt, was wir letztendlich aus diesem ganzen Feedback, was wir da gesammelt haben, machen können und haben uns dann mit einer großen IT-Firma zusammengesetzt, die bei uns auch mit Gesellschafter sind, die das ganze Projekt für uns IT-seitig umsetzen und haben dann die Betriebsmittelhelden gegründet und die Anwendung so entwickelt.
Was ist denn der Mehrwert für die Landwirte eigentlich dahinter? Was würde dem das bringen? Oder wie kann man sich das jetzt von der Landwirtsseite her vorstellen?
Genau, also die Idee war es auch von uns, das Ganze aus der Brille von Landwirten zu entwickeln, wo wir einfach festgestellt haben am Markt, wo wir mal ein paar Excel-Tabellen an Landhändler rumgeschickt haben, haben wir einfach einen sehr, sehr volatilen Markt festgestellt, also dass die Preisunterschiede extrem schwanken von den einzelnen Produkten und wir ja selber gesagt haben, im Einkauf liegt letztendlich der Segen. Auf der anderen Seite, beim Verkauf von unseren Erzeugnissen können wir nicht unbedingt mehr durchsetzen. Nach jüngsten Gegebenheiten mit Lidl und Co. Haben wir festgestellt, es funktioniert doch auch auf der anderen Seite. Aber wir haben gesagt, okay, im Einkauf möchten wir auch einfach gucken, wie können wir optimal einkaufen. Und da haben wir Preisunterschiede von 10-20% festgestellt. Und der zweite Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde, die Zeitersparnis, die einfach da drin steckt. Also ein Landwirt beschäftigt sich bis zu 5 Stunden in der Woche mit dem Einkauf und mit unserer Anwendung kann er dann innerhalb von 3 Minuten seinen Bedarf angeben, bekommt innerhalb von 24 Stunden Angebote von seinen regionalen Händlern in manchen Produktgruppen, wie beispielsweise beim Pflanzenschutzmittel, auch im überregionalen Händlern und kann so letztendlich in kürzester Zeit seinen Einkauf optimieren.
Ja, es ist ja eine sehr interessante Idee und ihr seid ja auch nicht die Einzigen, die das machen. Denkst du, das liegt einfach schon ein großes Potenzial darin, dass es eine gewisse Fehlentwicklung im Markt gegeben hat? Also 10-20% sind ja schon durchaus nicht zu vernachlässigen. Also das ist ja auch wirklich ein großer Effekt.
Ja.
Kannst du das irgendwo mit auch vergleichen? Also wenn wir das jetzt auch mal zum Beispiel mit den Erzeugerpreisen auf der anderen Seite vergleichen, vom Lebensmitteleinzelhandel. Wie schätzt du das ein, also das Einsparpotenzial für den Landwirt?
Als existenziell wichtig würde ich das tatsächlich einschätzen, weil wir doch immer wieder feststellen, dass kleinere Betriebe von größeren Betrieben aufgekauft werden oder sie sich zusammentun und die Überlebensfähigkeit da einfach auch ein Stück weit geschaffen wird, weil die Marktmacht, die einfach der Lebensmitteleinzelhandel auf der einen Seite hat, wo ja Milliarden umgesetzt werden, der ist einfach extrem groß. Also wir sehen das ja, wenn ein Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise große Getränke, Softgetränkehersteller einfach aus dem Sortiment nimmt, um einfach da auch einen Preiskampf zu machen. Ja, denke ich halt einfach, langfristig ist es wichtig, dass man auf beiden Seiten einfach eine faire Bedingung schafft und um da einfach gut zu wirtschaften für seinen Hof, für sich, aber auch vor allem für seine Familie.
Ja. Du hattest ja auch gerade die aktuellen Ereignisse angesprochen, das mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Schätzt du das irgendwo nachhaltig ein oder wird sich dieser Einkaufspreis nun darauf einpendeln? Oder denkst du auch, dass zum Beispiel auf der anderen Seite die Betriebsmittelkosten wieder steigen werden, weil einfach mehr Marktpotenzial jetzt auf der anderen Seite da ist? Wie schätzt du das ein?
Ja, wenn man sich die Erzeugerpreise und die Einkaufspreise im Index mal anguckt, ist es ja so, dass die Erzeugerpreise eigentlich ja vom Lebensmitteleinzelhandel ein Stück weit bestimmt werden. Also letztendlich ist es immer ein Stück weit Angebot und Nachfrage. Bei den Einkaufspreisen im Betriebsmittelsegment ist es natürlich so, dass die von ganz anderen Faktoren nochmal abhängig sind. Also das ist ja, kann man ja eher mit einer Aktie vergleichen, glaube ich. Das trifft es ganz gut. Und das ist auch dieser Preisunterschied, der bei den Landhändlern letztendlich da einfach erst stattfindet. Weil ein Landhändler sichert sich zum Zeitpunkt seine Preise ab und kann die dann an den Landwirt weitergeben. Und wenn man da vielleicht auch mal falsch eingekauft hat oder dachte, okay, die Preise steigen, vielleicht ich sichere mir jetzt die guten Preise ab, die eventuell angeblich guten Preise, dann hat auf der anderen Seite ein Landhändler natürlich auch ein Problem, weil er auf der Ware letztendlich festsitzt. Und daher gibt es diese Preisunterschiede im Markt. Und bei den Einkaufspreisen sehe ich dann einfach dieses Gesamtbild. Also der ganze Weltmarkt spielt da eine Rolle. Beirut ist da, glaube ich, ein Thema. Nach dem großen Anschlag sind ja unwahrscheinlich viel Getreide ist da verloren gegangen.
Und die Explosion da im Hafen.
Ja, genau. Okay. Also solche Ereignisse sind halt einfach, spielen da eine Rolle bei den Einkaufspreisen. Und bei den Erzeugerpreisen haben die Landwirte, glaube ich, können mehr Mitspracherecht haben. Aber bei den Einkaufspreisen muss man den Landhandel auch immer so ein Stück weit in Schutz nehmen. Auch wenn man es aus Brille des Landwirtes sieht, hat er nicht immer diese Möglichkeiten, wie vielleicht jetzt bei den Erzeugerpreisen der Landwirte. Also ich heiße die Aktion erstmal ziemlich gut. Also sie wurde ja am Anfang ziemlich belächelt von vielen Landwirten, was ich so erstmal rausgehört habe. Ich fand sie aber von Anfang an gut, dass man jetzt so ein schnelles und vor allem so ein gutes Ergebnis bekommen hat und selbst nach den 50 Millionen gesagt hat, nein, das lassen wir so nicht auf uns sitzen und weiter dahin gegangen sind und gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie überleben. Meinen allergrößten Respekt dafür und ja, unterm Strich erstmal alles richtig gemacht. Wie sich das natürlich jetzt zukünftig entwickelt, ist ein sehr großes Fragezeichen. Auf jeden Fall haben sie damit ein sehr gutes Zeichen gesetzt und gesagt, okay, wir können auch anders und wir haben auch ein bisschen Mitspracherecht, weil wir sind die Leute, die jeden Tag in den Stall aufs Feld gehen und dafür arbeiten, dass alle was auf dem Tisch haben und was zu essen haben. Also es hört sich ja immer sehr, sehr überspitzt an, aber letztendlich ist es ja so.
Kommen wir nochmal auf deine Plattform oder auf euer Projekt mit Betriebsmittelhelden zu sprechen. Wiefern siehst du da eine ja, Digitalisierung des Dokumentationsprozesses für den Landwirt auch als hilfreich an. Also ihr habt ja nicht nur die Plattform, dass ihr einerseits die Preistransparenz gewährleistet und eine gewisse Recherchearbeit abnehmt, sondern auch zum Beispiel, wenn ja ein Betriebsmittel dann am Ende gekauft wird, wird es ja auch digital dann ja auch ja, dargestellt in der Plattform. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also in unserem ersten Businessplan, den wir mal vor ja, mittlerweile fast 2 Jahren geschrieben haben, hieß das ganze Projekt mal Bauern.net und hieß Digitaler Einkauf und Dokumentenmanager für Landwirte. Das Thema haben wir nie aus den Augen verloren, haben uns jetzt aber ganz klar gesagt, wir spezialisieren uns erstmal auf einen Bereich und das ist letztendlich, ja, sind viele Landwirte, um da die Futtermittel kostengünstiger und schneller, effizienter einzukaufen. Aber dieses ganze Dokumentationsthema steckt halt noch dahinter und wird ja auch von Jahr zu Jahr immer größer. Deswegen verlieren wir das nicht aus den Augen und gerade da sehen wir halt auch einfach ein großes Potenzial. Mittlerweile sind ja fast alle Milchviehbetriebe, dürfen keine Gentechnik mehr in ihren Futtermitteln haben und müssen da extrem viel Dokumentation fortführen und genau da wollen wir letztendlich als nächstes auch mit anknüpfen, nachdem wir unser Produktportfolio erweitert haben.
Wie läuft die Weiterentwicklung denn dann jetzt ab? Also an welcher Phase siehst du das Startup, also ja, das Unternehmen an sich?
Ja, also man hat ja immer so ein ganz, ganz großes Ziel irgendwo am Horizont, den man in frühen Phasen, wie wir es sind, noch gar nicht sieht. Deswegen würde ich auch sagen, wir sind an einer ganz, 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 ganz frühen Phase, wo wir einfach ganz viel Potenzial einfach haben. Also Zalando hat auch mal nur Schuhe verkauft, Amazon hat mal nur Bücher verkauft. Das sehen wir natürlich auch, nicht, dass wir jetzt irgendwann auch Schuhe verkaufen wollen, aber dass wir halt einfach sehr, sehr viel Potenzial haben auf so einer digitalen Plattform. Und wir haben, glaube ich, gerade Umfragen, wo Landwirte angeben, dass über 60-70% der Landwirte gewollt sind, digitale Produkte zu nutzen. Also wir sind, glaube ich, gerade so in diesem Wandel von der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Deswegen sehen wir da extrem viel Potenzial in den nächsten Jahren, sehen natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit und wir arbeiten komplett agil, also wir arbeiten auf Basis von Feedback von unseren Kunden, wir sind in einem sehr, sehr engen Austausch mit unseren Landwirten, die uns letztendlich sagen, okay, nee, der Button rechts gefällt mir nicht oder das Produkt würde ich gerne auch handeln oder wie sieht das und das eigentlich aus, warum macht ihr das und das nicht? Gerade so dieses Dokumentenmanagement ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, was wir letztendlich, ja, sehr lean letztendlich, also immer in einem schlanken, einfachen Prozess ausprobieren, um dann die Ergebnisse zu überprüfen, ist das tatsächlich ein Mehrwert, braucht die Masse oder der Landwirt letztendlich genau dieses Produkt, um seine Prozesse auf dem Hof zu optimieren. Und da ist das Feedback eigentlich goldwichtig. Also jeder Landwirt, der sagt, ich möchte ein Innovationstreiber sein und ich möchte dabei unterstützen, in Anführungsstrichen, der darf gerne immer Mails schreiben oder uns anrufen, um sich mit uns darüber austauschen, weil gerade dieser Austausch bringt die größten Innovationen. Also wenn ich mir zu Hause im Kämmerchen hier gute Ideen überlege, dann müssen die auch nie gut sein und das zu überprüfen, ist, glaube ich, immer wieder wichtig.
Ja, wie man auch Entwicklungsphasen dann letztendlich priorisiert und da auch digital fähige Kunden oder mündige Kunden auch zu haben. Wie schätzt du das so ein? Also ist der Landwirt in der Lage, auch digital sein zu können heutzutage?
Definitiv. Also wir merken das natürlich im Wandel der Generation. Auf den meisten Höfen ist mittlerweile ja auch eine andere Generation, also nicht unbedingt die Generation Z, aber die jüngere Generation mit auf dem Hof vertreten und da passiert ein ganz spannender Austausch. Also die ersten Landwirte, die bei uns auf der Plattform waren, da war ich persönlich immer noch und mit denen haben wir uns persönlich auseinandergesetzt, also saß letztendlich immer auf dem Hof, meistens in der Küche. Mutter hat gerade Kartoffeln geschält und Vater ist dann auch noch mal kurz mit dazugekommen und so war das dann immer ein sehr spannender und guter Austausch und ein Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die verschiedene Ideen, verschiedene Ansätze haben. Und ich würde gar nicht sagen, dass ein digitales Produkt jetzt nur für unter 40-Jährige geeignet ist. Wir haben auch definitiv Kunden, die älter sind, die auch einfach sagen, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil der Aufwand, diese gerade Dokumentation etc., die auf dem Hof einfach stattfindet, die wird immer größer und die wird teilweise gar nicht mehr machbar, weil man sich dieses Personal nicht leisten kann, um das komplett abzudeckeln. Gerade das ist, glaube ich, enorm wichtig für einen Landwirt, damit er gut arbeitsfähig ist und damit er seine Ziele vernünftig erreichen kann.
Ja, ich fand das ein sehr schönes Bild, was du da gerade gezeichnet hast. Also das in der Küche und mit Muttern am Kartoffeln schälen. Also das ist, denke ich, auch das, wie Startups oder ja, junge Unternehmen im Agrarsektor eigentlich ihr Feedback sammeln sollten. Nicht über das, was am grünen Tisch entworfen wird oder nur am Computer, weit entfernt von der Realität, sondern man muss wirklich rausgehen und man muss auch mit den Landwirten reden, um letztendlich auch diese User-Gruppe kennenzulernen.
Ja, das ist extrem spannend und schön, dass du es nochmal so erwähnst. Mir hat mal ein Mentor aus einem Startup-Bereich gesagt, ja, okay, ihr müsst sehen, dass ihr da ein Geschäftsmodell draus schnüren könnt und ihr müsst gucken, dass ihr schnell und einfach die Landwirte erreicht. Aber auch das war nie unser Ziel. Es war jetzt nie zu sagen, okay, wir werden jetzt das nächste Unicorn und können unser Unternehmen für 1 Milliarde Euro verkaufen. Das ist halt nicht Sinn und Zweck dahinter, sondern wir wollen letztendlich etwas bewegen. Und dazu habe ich auch gesagt, okay, wir müssen jetzt diesen Kostenpunkt einfach auf uns nehmen und zu sagen, wir fahren zu den Landwirten raus, wir sprechen mit den Landwirten, wir sind nah bei den Landwirten, dass uns das einfach total wichtig ist und dass uns das Feedback viel, viel, viel mehr wert ist, als jetzt innerhalb der ersten 12 Monate zu sagen, wir haben jetzt die ersten 100.000 Euro Umsatz gemacht.
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt auch der digitalen Entwicklung im Agrarbereich, dass dieses Feedback eben ganz besonders wichtig ist und eben zu wissen, wie der Landwirt tickt. Ich hätte noch mal eine Frage, wie ihr das jetzt weiter skaliert. Geht ihr eher in den Regionen oder in den Produkten vor?
Wir haben die Region hier vor Ort mittlerweile ziemlich gut laufen. Wir haben aber auch Kunden in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern etc. Da haben wir das Händlernetzwerk so noch nicht wie jetzt hier vor Ort. Wir haben jetzt in unserer Priorisierungsliste letztendlich, ja, gerade so auf dem digitalen Weg, haben wir 2 verschiedene Wege, die wir einschlagen. Also das Produktportfolio erweitern. Das ist eigentlich Step Nummer 1, um dann zu sagen, okay, wir können es überregional ausrollen, gehen da aber auch ein Stück langsamer vor, als man das jetzt sagen würde. Also wir würden jetzt nicht unbedingt sagen, okay, wir können unser Markenversprechen deutschlandweit jetzt von heute auf morgen halten. Sondern teilen Deutschland letztendlich in 50 Regionen auf und sehen das immer im Kreis, weil Händler im Kreisgebiet Nummer 1, der am äußeren Rand liegt, kann auch ins andere Liefergebiet liefern und wollen so eigentlich weiter skalieren, also von unserer Basis hier vor Ort raus, um zu sagen, okay, wir können da einfach die Synergieeffekte nutzen von den jeweiligen Landhändlern, um schneller, besser da zu skalieren.
Sind dir schon regionale Unterschiede bei den Bauern aufgefallen?
Definitiv. Also das kenne ich von zu Hause früher, da wir ja in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind. Merkt man von den landwirtschaftlichen Betrieben von Schleswig-Holstein zu Mecklenburg-Vorpommern schon mal einen Riesenunterschied. Der Kontrast Mecklenburg-Vorpommern-Bayern wäre jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen extremer. Ja. Aber schon da hat man totale Unterschiede gemerkt und ich kann mich an eine Betriebsfeier von uns erinnern, wo alle Betriebe waren, wo fast alle 300 Mitarbeiter waren und auch da konnte man die Unterschiede der jeweiligen Verkäufer, Werkstattmitarbeiter etc. einfach merken. Die Uhren ticken einfach total anders und das ist, glaube ich, nicht nur in der Landwirtschaft so. Das ist auch von meinem Ortswechsel von Schleswig-Holstein, Nordfriesland, oberste nördliche Grenze zu Dänemark nach Ostwestfalen extrem gewesen. Ostwestfalen ticken dann nochmal ein bisschen anders. Hier wird zwar noch Moin gesagt, aber der Unterschied ist doch deutlich spürbar. Und auch bei den Landwirten, wenn ich in Bayern mit einem Händler spreche, dann ist das ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich im Norden mit einem Händler spreche. Und auch auf Seiten der Landwirte ist das ein deutlicher Unterschied. Und gerade auch von den Betrieben kann man das schwierig miteinander vergleichen.
Ja, natürlich. Da zählen natürlich auch die Betriebsfaktoren und die charakterlichen Unterschiede dann ganz stark mit rein. Dann hätte ich nochmal die Frage, wie geht das denn mit deinem Unternehmen mit Betriebsmittelhelden grundsätzlich weiter? Was wäre so der nächste Step? Würdest du irgendwie nach Leuten suchen? Wo siehst du da vor allem die charakterlichen Merkmale nach Leuten, die bei euch mitmachen können?
Ja, also das Thema Personal ist letztendlich das nächste Thema, was wir so angehen, zusätzlich zu dem IT-Thema, weil Skalierung funktioniert nie ohne gute Mitarbeiter. Wir suchen da letztendlich motivierte Agrarstudenten, die selber Innovation kreieren möchten und ihr eigenes Know-how mit einbringen möchten oder das Know-how, was sie vom elterlichen Betrieb mit einbringen können, weil wir haben festgestellt, dass es doch schwieriger ist, Menschen, die keinen landwirtschaftlichen Bezug haben, die Landwirtschaft ein Stück nahe zu bringen. Ich glaube, es verstehen die wenigsten, wie tickt eigentlich so ein Landwirt, wie sieht es eigentlich auf so einem Hof aus, was ist so der Arbeitsalltag. Da haben viele noch so ein Fremdbild von. Deswegen haben wir auch immer gesagt, okay, wenn wir Mitarbeiter haben, die keinen landwirtschaftlichen Background haben, die kommen bei unserem Landwirt, der mit Geschäftsführer ist, erstmal eine Woche oder zwei Wochen mit auf dem Hof und arbeiten erstmal damit, egal wo sie arbeiten, ob sie ITler sind, Vertriebler, Marketing, egal was. Die sollen erstmal sehen, wie sieht es eigentlich auf so einem Hof aus, wie funktioniert das eigentlich, um dann zu sagen, okay, ich habe das einfach ein bisschen verstanden und dieses Thema wollen wir eigentlich jedes Jahr wiederholen, also dass die Mitarbeiter jedes Jahr wieder mit auf den Hof gehen, die jetzt keinen landwirtschaftlichen Background haben, um zu sehen, okay, wie läuft es da eigentlich ab und wie tickt so ein Landwirt eigentlich?
Das ist wirklich ein sehr interessantes Modell, die Leute an die Agrarwelt heranzuführen. Also ja, ich würde mich da spontan, glaube ich, auch als Betrieb melden, wenn ich dann die Möglichkeit hätte, solche Praktikanten zu kriegen.
Ja, also das geht jetzt nicht um günstige Mitarbeiter jetzt zu bekommen auf dem Hof. es geht dabei halt, ja, glaube ich, ein Stück weit einfach darum, jetzt nicht zu sagen, okay, mach den Mist von den Kühen weg oder so, aber wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, wie sieht so ein Mischwagen vielleicht aus, wie wird gemelkt? Ich finde es ja auch total interessant, also alle, die das sich bisher angeguckt haben, sind halt hinterher gekommen und haben gesagt, hey, das war eine total coole Erfahrung, danke dafür. Mhm. Hat mich total gefreut. Die Skepsis ist natürlich groß. Was man dazu natürlich sagen muss, wenn die Bereitschaft natürlich für so etwas da ist, dann rechne ich das einfach auch erstmal sehr, sehr hoch an, weil es gibt ja in der Gesellschaft verschiedene Bilder von so einem landwirtschaftlichen Betrieb, wie das da eigentlich abläuft, wie das aussieht und oft finde ich auch falsche Bilder und ja, dann sieht man einfach auch so ein bisschen Realität, wie es aussieht und das tragen sie ja auch weiter, also beim nächsten Bierchen mit den Freunden wird das bestimmt erzählt, ich war letzte Woche auf dem Hof und habe mal gesehen, wie die Kühe eigentlich wirklich gemelkt werden und wie der Käse eigentlich eventuell hintersteht oder die Milch.
Ja, ich finde das sehr interessant, dass du dir auch die jungen Agrarstudenten angesprochen hast. Ich bin ja selber auch einer hier an der Uni Göttingen. Du hast selber nicht Agrar studiert, oder?
Genau, also ich habe selber nicht Agrar studiert, sondern Betriebswirtschaftslehre. Ich habe mal ursprünglich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. 2012 war das noch eine mittelangesehene Ausbildung, sage ich mal. Heutzutage sieht das ja in der Bankenwelt ein bisschen anders aus. Habe selber kein Agrarstudium. Also auch für mich ist dieser Background, dass wir einen Landwirt dabei haben, oft auch wichtig, weil manche Dinge kenne ich so von zu Hause einfach auch nicht. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist und elementar wichtig war, dass ich das überhaupt machen konnte, dass ich wusste, wie ticken Landwirte, dass ich von der Pike auf letztendlich auf landwirtschaftlichen Betrieben mit war und samstags gerne mal auf dem Hof bei meinen Eltern mit dem Trecker von A nach B gefahren bin. Dementsprechend, ja, ist das, glaube ich, doch eine wichtige Erfahrung, die mich da begleitet hat. Aber da ist halt das Zusammenspiel aus uns drei Geschäftsführern, also IT, Landwirt, landwirtschaftlichen Background, ist immer ein sehr toller Austausch. Also ich glaube, wir hatten mal auch überlegt, einen Podcast aufzunehmen, sozusagen der ITler und der Landwirt. Weil das sind immer sehr, sehr spannende Gespräche.
Ja, das ist ja auch genau das, was ich versuche, ein bisschen miteinander zu verknüpfen, die Digitalisierung und die Agrarwelt, einfach die beiden Sachen ein bisschen näher zu bringen, weil ich habe das Gefühl, dass von beiden Seiten immer noch ein falsches Bild übereinander herrscht und auch gerade die Digitalisierung irgendwo falsch eingeschätzt wird, aber auch, auch unterschätzt oder überschätzt wird in manchen Bereichen. Durch die Nähe Bielefeld, Osnabrück, also was ist dein Blick als Gründer auf die verschiedenen Agrarstudenten oder auf die verschiedenen Agrarabsolventen, jetzt mal zum Beispiel Osnabrück und Göttingen oder auch andere Standorte gesehen? Mhm. Siehst du da irgendwas, was einige Hochschulen und Unis besonders machen oder besonders richtig machen und andere vielleicht verpennen?
Ja, also man muss natürlich Osnabrück da einfach loben mit dem Seedhaus. So ein Inkubator ist natürlich immer ein Innovationsförderer. Also es gibt einfach extrem viele mittelständische Unternehmen in der Region, in einer größeren Region von 150 Kilometer, die das ganze Projekt einfach fördern und unterstützen. Und da wird dieses ganze Thema Startup natürlich sehr, sehr nahe gegeben, beziehungsweise gebracht. Wo man einfach auch sagt, okay, hey, vielleicht der in einer Vorlesung neben mir sitzt, der ist im Seedhouse, das ist wahrscheinlich auch was Besonderes. Ich kenne das jetzt selber, wir sind in einem anderen Inkubator. Auch das war für uns etwas Besonderes, beziehungsweise für mich, wo man halt auch ein Stück weit hinguckt, wo man vielleicht auch ein Stück Vorbilder hat, die etwas geschaffen haben. Und gerade aus dem Seedhouse sind ja sehr, sehr tolle und gute Startups mittlerweile schon entstanden. Und das macht die Hochschule Osnabrück da einfach extrem richtig, dass man diese Nähe da einfach zum Inkubator hat und dadurch die Innovation, die Ideen, die Studenten und den Mittelstand einfach an einem Standort zusammenbringt und da dieser Austausch stattfindet, weil wie wir ja anfänglich schon gesagt haben, der Austausch ist das A und O. Jetzt selber zu Göttingen, um da nochmal drauf zurückzukommen, da fehlt es, glaube ich, ein Stück weit an diesen Unternehmen, die es dann eventuell gibt, die das einfach unterstützen können, die vielleicht auch eine berufliche Perspektive auf der anderen Seite nochmal bieten. Dass das da so leider, glaube ich, nicht möglich ist, beziehungsweise es wahrscheinlich anders wäre, weil ich glaube, das Seedhouse ist mittlerweile in der Startup-Szene, in der Landwirtschaft, beziehungsweise im Agrarbereich, im Food-Bereich, ist es das Nonplusultra mittlerweile geworden, um das jetzt nicht zu hoch loben zu wollen. Aber ja, das ist, glaube ich, schwer für Göttingen, da einen Inkubator oder einen Innovationsförderer nachzubauen.
Ja, ich kann das ja ein bisschen einschätzen hier durch den Standort. Also ich muss auch sagen, es fehlt zum Beispiel die ganze Industrie hier drumherum. Wir haben jetzt nicht irgendwie Klaas oder Amazone oder irgendwelche anderen Big Player hier in der Gegend drumherum. Natürlich gibt es die KWS und es gibt ja auch noch andere Branchen als Agrar. Also zum Beispiel das, was Sartorius hier macht, die bieten ja auch mehrere Gründungsförderung und Inkubatoren an und auch der SNIC, also der SNIC, ist hier in Südniedersachsen, glaube ich, auch sehr aktiv, aber so im Agrarbereich ist das irgendwie noch nicht so stark in den Vordergrund getreten und ich vermute, dass das einfach ein Unterschied zwischen Uni und FH irgendwo ist. Und ja, ich würde mir natürlich auch mehr wünschen, dass sowas in Zukunft mehr Austausch unter jungen Agrarstudenten herrscht und auch, dass man sich einfach über Startup und über Digitalisierung im Agrarbereich einfach mehr austauscht. Also, ja.
Ja, dazu glaube ich noch, Eggers Landmaschinenhandel, Philipp Eggers, mit dem habe ich selber auch schon mal Kontakt gehabt, der sitzt ja bei euch ungefähr in der Ecke, also im entferntesten Sinne, sage ich mal. Der hat so einen Standort, wo er auch mal gesagt hat, okay, ich habe hier Plätze, wo junge Startups sitzen können, denen ich einen Platz biete, denen ich Unterstützung biete, denen ich Know-how und eventuell auch Kunden bieten kann. Also für alle Studenten aus Göttingen, die eine geile Idee haben, meldet euch bei Eggers Landmaschinenhandel, um jetzt mal Werbung für die andere Farbe zu machen. das ist so meine einzige Idee, die ich gerade noch habe zum Standort Göttingen, aber natürlich nochmal ganz anders getrieben wie ein Seedhouse.
Ja, Ja, ich denke auch, vielleicht wird sich da auch noch viel entwickeln und ich schätze auch die ja, digitale Affinität eigentlich der Studenten größer ein, als es vielleicht zum Beispiel jetzt im Uni-Alltag auch irgendwo auftaucht. Also es kommen so langsam die Lehrinhalte auch in die Gänge, wo auch mehr digitale Technologien oder verschiedene Sachen auch abgedeckt werden, aber es braucht halt einfach ein bisschen länger. Und da gibt es andere Standorte, die da schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind.
Ja.
Aber es ist natürlich auch irgendwo ein Trend gewissermaßen und natürlich kann man auch verstehen, dass dann ja solche Institutionen wie hier ein bisschen länger brauchen, um sowas zu adaptieren.
Ja, also am 7.1. halte ich beispielsweise einen Vortrag an der Universität in Kiel. Die haben ja auch einen Agrarstandort gemeinsam mit Herrn Thiele. Und das ist beispielsweise auch ganz spannend. Also es ist eine Vorlesung, wo es letztendlich auch um Startups im Agrarbereich geht. Also die haben ein Modul, das sich darauf spezialisiert hat, dass man ein Startup gründen kann. Und ja, ich denke, das wird immer ein größeres Thema. Also wir haben bei uns selber am Standort an der Fachhochschule Bielefeld und Universität Bielefeld haben wir einen sehr großen Entrepreneurbereich, der sehr gefördert wird und da wird sich jede Uni mittlerweile Gedanken drüber machen müssen, okay, was können wir da machen? Wie können wir Plattformen, Events für solche Austauschmöglichkeiten einfach bieten?
Ja, also meine eigene Einschätzung ist es auch so, dass die jungen Agrarstudenten, die einerseits zwischen dem Agrarbereich, aber auch zwischen der Digitalisierung vermitteln können, die sind wirklich besonders wichtig für die Entwicklung dieses Bereichs. Also für die zukünftige Entwicklung und auch für die Entwicklung der Unternehmen oder ja, innovativer Ideen in Form von Startups. Welche Qualifikationen schätzt du da so ein? Was wäre so der Absolvent, den du gerne hättest gerade, wenn du ihn debuggen könntest?
Der Absolvent, den ich mir gerade backen könnte. Erstmal sind alle Agrarstudenten willkommen für ein Gespräch. Ja, was braucht ein Student, um idealerweise bei uns arbeiten zu können, in unserer Wunschvorstellung? Er muss Mut haben, etwas auszuprobieren und andere Wege zu gehen. Also das geht, glaube ich, gar nicht so auf die Hard Skills, sondern eher vielleicht auch auf Soft Skills ein. Und diese Mischung aus Theorie und Praxis. Also wenn er jetzt natürlich einen Hof selber hat oder aus der Landwirtschaft einen anderen Background hat, wie auch immer, glaube ich, kann genau diese Innovation vorangetrieben werden. Also wir haben in unserem Denken ja auch immer wieder unsere Scheuklappen auf und gucken ein Stück weit nach vorne, aber rechts und links passiert so viel und das sieht jeder Einzelne einfach nochmal anders. Deswegen ist dieser große Austausch, dieser Weitblick, den man einfach haben sollte, finde ich extrem wichtig. Und natürlich dieses ganze Thema Startup einfach auch ein Stück weit zu leben. Also Work-Life-Balance spielt natürlich in einem Startup meistens irgendwie immer noch mal ein anderes Thema. Facebook, Google und Co. hat das, glaube ich, vorgelebt und viele haben das adoptiert und das ist uns einfach auch wichtig, dass wir da ja einen guten Austausch haben. Man gewollt ist, aber auch viel zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch sagt, okay, ich möchte einfach nochmal über den Tellerrand hinaussehen und gucken, was passiert eigentlich sonst im Agrarbereich.
Ja. Wie schätzt du solche Sachen ein wie ein Scrum-Zertifikat oder dass jemand ja schon mal irgendwo agil gearbeitet hat? Ist das bei euch, das findet bei euch ja auch Anwendung, oder?
Ja, es ist auch eine sehr schöne Anekdote. In unserer IT-Abteilung haben wir einen neuen Product Owner, also der sich letztendlich um die Weiterentwicklung der Plattform kümmern soll und die ganzen Stories schreiben soll. Und da habe ich mich sehr, sehr schwer mitgetan, das erstmal abzugeben, denn das meiste und größte Feedback liegt ja letztendlich bei den Menschen, die im Austausch sind mit den verschiedenen Landwirten oder Landhändlern, die dir sagen, okay, so und so sollte es idealerweise laufen, wo wir irgendwann mal hinwollen. Und das Thema abzugeben an jemanden, der nur rein aus dem IT-Bereich kommt, ist sehr, sehr schwer. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ich bin vertrieblich affin, also ich kann gut mit Landwirten sprechen, ich weiß, wie die ticken, ich weiß, worauf es ankommt, bringt Know-how zu den verschiedenen Bereichen idealerweise noch mit. mit. Und weiß, wie Scrum funktioniert, weiß, wie agiles Arbeiten in Unternehmen funktioniert, wäre das natürlich eine perfekte Mischung. Also die Frage, die du mir vorher gestellt hast, wäre damit eigentlich beantwortet. Wenn du mir jetzt sagen könntest, ich weiß, wie ich Story-Ticket schreiben kann, ich weiß, wie
erklär
ich
vertrieblich arbeiten soll. Erklär doch mal für die Leute, die da nicht drüber Bescheid wissen, was ein Product Owner eigentlich ist. Womit könnte man das am ehesten vergleichen, jetzt zum Beispiel in der Landtechnikbranche? Wäre das sowas wie ein Produktmanager? Was ist so zum Beispiel seine tägliche Aufgabe?
Ja, es ist, glaube ich, die Mischung aus Produktmanager und Innovationsmanager. Also seine Aufgabe ist es zu überprüfen, wie funktioniert die Anwendung, die im Unternehmen vorhanden ist und wie soll sie weiterentwickelt werden, dass sie noch besser für den Kunden ist. Und letztendlich ist er die Schnittstelle zwischen Kunden, Mitarbeitern und IT-Abteilungen. Und er spricht mit Kunden, die sagen, ich möchte den Button lieber rot haben, damit ich ihn direkt sehe. Dann kann er eine Story schreiben, heißt das. Also kann er letztendlich sagen, bitte auf Seite XY den Button rot machen, damit die Kunden diesen Button besser sehen können. Dann weiß die IT-Abteilung, okay, alles klar, können uns mit den Designern zusammensetzen, welches Rot passt gut, so machen wir das. Und letztendlich ist er kein Entwickler, sondern sagt den Entwicklern, was er machen soll, um es auf einen Satz runterzubrechen. Braucht aber das Feedback dafür einfach. Und deswegen ist das aus dem Agrarbereich sehr, sehr wichtig, wenn wir da Menschen haben, die da solche Scheine besitzen, die wissen, wie agiles Arbeiten funktioniert und wie man da letztendlich einfach gut auf einen Nenner gemeinsam kommt.
Ja, ich kannte das auch lange Zeit nicht. Ich bin erst in meinen ersten Praktikas Design Thinking begegnet und dann später auch in einem Softwareunternehmen auch dieser ganzen Scrum- und Stand-Up-Thematik und das war alles für mich irgendwie ganz neu, dass alle sich immer irgendwo treffen und ihre Meetings haben und immer alles besprechen. Also ich fand das eine sehr interessante Geschichte damals. Also jeder, der sich dafür interessiert, sollte sich auf jeden Fall mal kurz in Scrum einlesen. Ich finde, es ist eine interessante Arbeitsmethode insofern, weil sie auch sehr kommunikationsbasiert ist. Und ich glaube auch, dass viele landwirtschaftliche Betriebe eigentlich letztendlich auch irgendwo Scrum oder agil sind. Einfach auch zum Beispiel durch diese ganzen Gespräche, wie du das auch vorhin schon geschildert hast, in der Küche bei Oma, eben Kaffee trinken und dann spricht man einmal morgens alles durch. Und das wäre eigentlich auch sozusagen eine Art von Stand-Up-Meeting, oder?
Definitiv. Also ein Landwirt ist ja sowieso Innovationstreiber schlechthin. Also ich glaube manchmal ein Stück weit vielleicht auch unbewusst. Das ist eigentlich irre, was auf so einem Hof passiert. Also Scrum, um den ganzen Prozess noch einmal zu erklären, beinhaltet ja am Anfang ein anfängliches Gespräch, wo geplant wird, okay, was muss in den nächsten Wochen gemacht werden? Also sie arbeiten ja in Sprints. Nach 2 Wochen werden die Ergebnisse überprüft und kann man dann auf Basis des nächsten Feedbacks wieder weiterentwickeln. Mhm. Aber im Anschluss gibt es dann ja noch eine Perspektive. Ja, genau, so eine Retro. wo man einfach nochmal auch drüber spricht, okay, wie waren die vergangenen 2 Wochen? Wie hat das letztendlich eigentlich alles funktioniert? Passte das so? War das zu viel Arbeit? War das zu wenig Arbeit? Dieser ganze Austausch, der im Scrum einfach funktioniert, der funktioniert auf einem landwirtschaftlichen Betrieb letztendlich genau so. Also der Hofherr, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ja. Der entscheidet ja auch, okay, was muss heute gemacht werden? Was muss passieren? Das und das wird heute gemacht und anschließend gibt es vielleicht auch nochmal ein Feedbackgespräch. Hey, hat alles funktioniert? War alles gut? Und dann gibt es nochmal eine sehr, sehr große Retro. Einmal im Jahr vergleichen sich ja auch Unternehmen miteinander, weil landwirtschaftliche Betriebe ja gar nicht in Konkurrenz miteinander stehen, außer sie haben jetzt vielleicht alle einen Hofladen nebeneinander. Das wäre jetzt kontraproduktiv, aber sie vergleichen sich und gucken, okay, wie hast du eingekauft, was hast du gemacht, welches Saatgut hast du benutzt, etc., etc. Und auch das ist eine Form von agilen Arbeiten, einfach zu überprüfen, die Ergebnisse. Wie funktioniert das? Was hast du anders gemacht? Was können wir besser machen? Und das ist diese Innovationstreiberei letztendlich, die in der Landwirtschaft passiert und die, glaube ich, extrem wichtig ist und extrem spannend ist. Ich glaube, andere Branchen würden sich freuen, wenn man sich mal mit der Konkurrenz auseinandersetzen kann.
Ja, wenn man das jetzt auch gerade mit dem so mittelständischen Bereich befasst, sind viele Sachen einfach viel informeller auf den Höfen und im Agrarbereich. Aber ich finde diesen Vergleich wirklich sehr schön gerade, da die Landwirte ja auch ihre Ziele beispielsweise anpassen. Also das heißt, es hat jetzt irgendwie besonders stark geregnet oder so und man muss jetzt irgendwas umplanen. Also dieses agile, sich immer an den äußeren Bedingungen sich anpassende Verhalten, das ist echt eine gute Parallele eigentlich zur Softwareentwicklung auch.
Ja, doch, also habe ich mir so auch noch nie Gedanken drüber gemacht, aber auch da sieht man wieder, Austausch ist Innovationsförderer, Landwirte arbeiten agil, können wir auf jeden Fall als Fazit hinterher sagen. Aber ja, das ist total spannend, habe ich so in der Art und Weise noch nie drüber nachgedacht. Finde ich wirklich auch einen sehr, sehr guten Vergleich und finde ich sehr, sehr passend und treffend zu dem, wie es letztendlich wirklich auf dem Hof aussieht, abläuft und wie es in der IT-Abteilung aussieht.
Ja, ich komme da gerade drauf, weil ich lese gerade ein Buch, das heißt The Lean Dairy Farm, ist ja von Jana Hocken, ist eine neuseeländische Farmerin, die ursprünglich mal bei Toyota gearbeitet hat und die hat, ja, das ist ja schon einige Jahre her, da hat sie dieses Lean-Konzept letztendlich von Toyota übernommen und auf ihren Milchviehbetrieb in Neuseeland übertragen und viele Dinge sich eben angeschaut und beispielsweise auch so eine Art von Scrumboards eingeführt und ist wirklich ein interessantes Buch, kann man sich ja bei verschiedenen Händlern bestellen. Ist leider nur auf Englisch, glaube ich, verfügbar, aber der Ansatz, der findet sich darin auch sehr gut wieder in dem Buch. Genau, dafür noch meine kleine Werbung.
Klingt auf jeden Fall spannend. Also gute Lektüre ist immer sehr wichtig.
Ja, Input ist alles.
Ja, genau.
Genau, ansonsten wäre das von meiner Seite erstmal das. Ich hätte noch eine abschließende Frage für dich. Das habe ich bisher immer so gemacht und das habe ich bisher in allen Interviews eigentlich immer gefragt. Was denkst du, wo steht dann in deinem Bereich der Agrarhandel in Deutschland in den nächsten 10 Jahren? Wie würdest du dir das vorstellen? Was sind die nächsten disruptiven Entwicklungen, die sich in den nächsten 10 Jahren halt verändern?
Ja, in 10 Jahren ist es, denke ich, ein sehr, sehr hybrides Modell. Also es wird den stationären Einzelhandel, also Einzelhandel in Anführungsstrichen, den stationären Landhandel, wird so auf jeden Fall noch geben, weil wir müssen uns natürlich auch überlegen, okay, wo soll unsere Ernte hin? Aber die ganze Abwicklung, die ganze Dokumentation, eine Beratungsleistung vielleicht auch auf dem Feld funktioniert mit Virtual Reality per iPhone irgendwann von alleine. Da gibt es ja schon verschiedene Ideen. Diese ganze Beratung, die wird sehr, sehr digital ablaufen. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, dieser persönliche Kontakt, Austausch extrem wichtig. Und auch den wird es so, glaube ich, immer in der Landwirtschaft geben. Weil ja das auch wieder eine Form von diesem agilen Arbeiten ist. Aber ja, die Abwicklung, die ganze Bestellung wird sehr, sehr digital aussehen. Aber es wird vor Ort immer noch einen Standort geben. Und wie ich so schön sage, weil wir selber mal gesagt haben, okay, wir müssten eigentlich mit verschiedenen Standorten arbeiten, um immer nah an Landwirten dran zu sein. Man möchte einfach bei seinem Nachbarn einkaufen. Und ich glaube, auch das wollen wir gerne so adoptieren in der Zukunft. Und da sehe ich das digitale Geschäftsmodell auf der einen Seite, aber auch den Landhandel beziehungsweise den Agrarhandel in Deutschland in 10 Jahren.
Ja, nochmal ein sehr schöner Abschluss. Hast du noch etwas, was du einbringen möchtest? Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern sagen möchtest?
Ja, alle Agrarstudenten in Deutschland, die gerne mal in einem Startup arbeiten möchten, bewerbung@betriebshelden.de, nur als kleiner Spaß, nein. Ich bin immer für Fragen da, für einen Austausch bin ich immer offen. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, was so in der Landwirtschaft passiert. Und ja, wenn da Fragen anstehen oder Diskussionen anstehen, bin ich immer gerne bereit, da mich drüber auszutauschen und nehme mir immer sehr, sehr gerne die Zeit für sowas.
Ja, ist der Vortrag am 7.1. in Kiel auch irgendwo online einsehbar?
Weiß ich so noch nicht. Also es ist ja ein Modul der Hochschule.
Okay.
Wenn jetzt die Nachfrage so groß ist, ich weiß gar nicht, wie man dich idealerweise erreicht, kannst du ja gerne erzählen.
Ja.
dann kann ich mal gerne mit Herrn Thiele sprechen. Der wäre bestimmt bereit, auch anderen Agrarstudenten die Möglichkeit zu bieten, daran teilzunehmen.
Ja, ich hoffe ja, wir hören nicht nur Agrarstudenten zu, sondern auch ein paar Landwirte und andere Interessierte. Aber natürlich, sowas ist, solche Vorträge und solche Einladungen sind natürlich auch immer eine gute Sache, auch für dich und ich glaube auch allgemein für die Entwicklung, dass man sowas auch nach außen trägt. Und Corona hilft uns ja auch gerade, solche Sachen viel erreichbarer zu machen für alle möglichen Leute, die da gerade Zeit für haben. Deswegen wahrscheinlich auch irgendwer anders, der eine Anfrage hat, wird dich wahrscheinlich auch gerne kontaktieren dürfen, oder?
Natürlich, also jeder Landwirt, jeder Landhändler, der gerade zuhört und sagt, hey, ich möchte mein Geschäftsmodell auch digital abwickeln, ich möchte Geld sparen, ich möchte Zeit sparen, ich möchte einfache Prozesse haben, der ist natürlich herzlich willkommen bei uns als Kunde. www.betriebsmittelhelden.de und da noch einmal Werbung in eigener Sache vielleicht zu machen. natürlich dürft ihr euch gerne registrieren und das Ganze ausprobieren und sehen, wie das Ganze funktioniert und abläuft. Und auch da freue ich mich einfach auf den Austausch mit den Landwirten, weil auch da gibt es viele Fragezeichen, was wir immer feststellen. Und mittlerweile haben wir aber auch genügend Antworten auf die Fragen.
Wunderbar. Ja, dann wäre es das auch soweit von meiner Seite. Besucht uns gerne auf agrar-digital.com oder folgt unserer Instagram-Seite und dann sehen wir uns demnächst wieder bei einer neuen Folge mit neuen spannenden Gästen. Genau, und folgt natürlich auch Betriebsmittelhelden und besucht deren Seite. Wunderbar, vielen Dank Lasse. War ein sehr interessantes Interview, gute Einblicke und ja, dann sehen wir uns ja hoffentlich irgendwann wieder.
Ja. Vielen Dank, Erik. Bestimmt sehen wir uns irgendwann mal auf einem Event an der Hochschule oder sonstiges und dann können wir das Gespräch nochmal weiterführen, eventuell dann mit einem Bierchen.
Wunderbar. Gut.
Der Agrar Digital Podcast. Abonniert den Kanal und folgt uns auf Instagram oder besucht uns auf agrar-digital.com für weitere Informationen.